Direkt aus Europa, Nummer 402, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Wirtshaussingen erwünscht, damit das bayerische Volkslied nicht ausstirbt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Den Mund endlich mal aufmachen, die Stimme endlich mal erheben. Eigentlich ist es ganz einfach, Gesang noch dazu gemeinschaftlich. Wenn man sich in einer Wirtschaft trifft, das Liederbuch vor sich. Irgendwann blieben die Leinsänger aus und so manche Wirtschaft musste schließen. In den letzten 20 Jahren immerhin jede dritte Gaststätte. Nur ohne Wirtschaft keine Lieder, sagen jedenfalls die Forscher vom Volksmusikarchiv Oberbayern. Und sie drucken Heftchen mit alten bayerischen Volksweisen und laden ein zum Wirtshaussingen.
Einsam klingt die Glocke der kleinen Dorfkirche von Ottenhof bei Plech durch den stillen Ort. Es schlägt 8 Uhr abends. Kein Mensch ist auf der Dorfstraße zu sehen. Auf der Fahrt hierher durch die landschaftlich idyllische fränkische Schweiz säumten sparsam dekorierte Schaufensterläden den Weg. Einsame Bauernhöfe ohne Licht, hin und wieder Gegenverkehr. Auf dem leeren Dorfplatz von Ottenhof steht ein blau-weißer Maibaum, drumherum historische Fachwerkhäuser, ein typisches fränkisches Dorf. In einer kleinen Kurve, unweit der Kirche, kommt ein stattliches Haus in Sicht. Zweistöckig, gepflegt, ein traditionelles gusseisernes Schild am Giebel, daneben die grüne Aufschrift »Wirtshaus zum grünen Kranz«. Hier drängen sich plötzlich die Autos, vor, neben und hinter dem Gebäude, einige mit den Hinterrädern auf der leeren Dorfstraße. Die Kennzeichen BT für das nahe Bayreuth, N für Nürnberg, LAU für Nürnberger Land, FO für Forchheim. Aus dem hell erleuchteten Inneren ist Musik zu hören, Gläser klappern. Der Wirt hinterm Tresen füllt die Maßkrüge, die Bedienung flitzt hin und her. Alle Tische sind voll besetzt, auch in den hinteren Räumen. Männer mit Filzhut, Burschen in Tracht, Frauen in Alltagskleidung. In der örtlichen Tageszeitung ist dieser Abend nur knapp angekündigt worden. Man ist neugierig, will dabei sein, wenn etwas los ist im Dorf. Bevor das Wirtshaussingen jedoch richtig beginnt, sorgt die örtliche Blaskapelle im hintersten Stübchen für Stimmung.
Freitagabend, wenn sowas stattfindet, könnte man eine Disco fahren oder sonst irgendwas, aber sowas gibt es halt nicht mehr überall. Wirtshaussingen und doch ein wenig eine Tradition, wo man es aufrechterhalten sollte. Es gibt viele alte Lieder, die wo selbst nicht einmal mehr die Älteren in unserem Gesangverein kennen. Und wenn man die anspricht, dass man die mal wieder singen will, also die freuen sich trotzdem immer wieder drüber, weil es trotzdem ein schönes Lied ist, das alte Liedgut. Also es kommt darauf an, es gibt sehr viele schöne alte Lieder.
Die meisten kennen sich hier in dem 200-Seelendorf. Jeder von außerhalb fällt auf und das sind viele an diesem Abend. Manche kennen das Wirtshaussingen aus dem eigenen Dorf und wollen nicht warten bis zum nächsten Mal. Die Initiatorin des Abends, Annelore Funk, sitzt begeistert zwischen den Männern des Gesangsvereins.
Also das erste Mal wusste man nicht, kommen 3 Leute, kommen 5 Leute und das erste Mal war auch schon die Bude voll.
In der Mitte zwischen den beiden Wirtsstuben baut eine junge Frau während der Blasmusik einen Notenständer auf, packt ihre Gitarre aus. Ihr gegenüber erhebt sich förmlich ein älterer Mann, Reinhold Meyer, Vorstand des Gesangsvereins. Der Wirt hört auf, die Gläser zu spülen. Es geht los.
Meine Damen, meine Herren, die Palabern liegt mir fern.
Seit im vergangenen Jahr der Bayerische Landesverein für Heimatpflege seine Bemühungen um das Wirtshaussingen in ganz Bayern verstärkt hat, gibt es an fast jedem Wochenende irgendwo im Freistaat ein Wirtshaus, in dem sich Menschen zum Singen treffen. Einfach so, ohne Noten, ohne Liederbücher oder Textzettel. Keine Vorbereitung ist nötig, um dabei zu sein. Eine Reservierung sowieso nicht. Und immer ist jemand wie die junge Frau mit der Gitarre dabei.
Name ist Caroline Brühl-Popp. Ich leite die Beratungsstelle in Bayreuth vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. In der Regel wird immer in den dunklen Monaten so ein wenig gesungen, also zwischen Januar und Mitte April und September und Dezember. Genau. Und dann kommt es halt drauf an. Also das ist ja so, dass der Kontakt von außen kommt. Das heißt, die Leute sprechen mich an, ob man das da machen könnte. Genau. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt unbedingt hin, sondern die Leute vor Ort wissen selber am besten, wo gern gesungen wird und wo es einfach die Leute mal wieder ein wenig Input brauchen vielleicht oder einfach mal Lust haben, ein wenig zusammenzukommen.
Also starten wir, es ist schon fast ein wenig eine Tradition, ich starte immer mit einem Lied, auch wenn es jetzt schwer ist. Aber das Lied kennt wirklich jeder von der Schule her noch. Ich hoffe zumindest, im Blech ist es auch gelehrt worden. Jetzt fahren wir beim See.
Probieren wir es einmal.
Probieren wir es.
Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See.
Für mich ist es so, vorher weiß man ja nicht, wie viel kommen. Mei, im Spaß sage ich immer, wir singen vor drei Leuten. Der Veranstalter, der Wirt und ich. Aber es sind meistens mehr, ja. Ich habe jetzt mal unterschiedliche Lieder dabei. Natürlich wiederholt sich es manchmal, aber man schaut schon, dass man unterschiedliche Lieder dabei hat. Dann auch ein bisschen, hier habe ich Lieder dabei, die fränkischsprechend sind, aber auch ein wenig in die nordbayerische Mundart rein tendieren, weil es liegt hier an der Mundartgrenze. Das heißt, wir haben die nordbayerische Mundart leicht vertreten, wir haben die fränkische Mundart vertreten. Jeder macht es ein bisschen unterschiedlich. Unsere Philosophie ist es halt wirklich dieses Vorsingen, Nachsingen, so wie man es halt früher auch schon mal gemacht hat. Und außerdem denken wir halt auch, dass man sich die Stücke so besser merken kann. Wenn man erstmal die Melodie drin hat und den Text kann ich immer noch spicken. Aber die Melodie, wenn ich nicht drin habe, dann habe ich eigentlich verloren. Und deswegen ist unsere Lernmethode auf der auswendig basierenden. Das heißt, wir singen es vor, die Leute singen es noch.
Früher hat man sich da getroffen. Da haben die jungen Leute das Tanzen gelernt, das ist gesungen worden, das sind Geschichten erzählt worden, das sind Spielchen gemacht worden. Und vor, ich glaube, 4-5 Jahren haben wir das mal wieder ins Leben gerufen hier in der Wirtschaft. Früher war es immer privat und da gab es halt welche, die kannten alle Verse von oben nach unten. Und die Jungen, ja, die haben so ein bisschen, da ist der Anschluss ein bisschen verpasst. Und ich freue mich, dass wir doch ein paar junge Leute haben. Und es wäre schön, wenn man die halt wegen auch an die Musik wieder zurückführen könnte.
Der Gastwirt nickt kurz dazu. Seine Familie führt das Ottenhofer Wirtshaus seit 130 Jahren. In der vergangenen Zeit wurde es immer schwieriger. Die Gäste blieben aus. Der verschärfte Nichtraucherschutz nach dem Volksbegehren von 2010 setzte die Wirtsleute unter Druck. Nur der Stammtisch traf sich noch. Mit dem Wirtshaus-Singen ist wieder Leben ins Haus eingezogen.
Naja, ich schon. Alle 4 Wochen schon immer so voll. Ja, ja, das geht schon. Und das hilft schon ein bisschen was. Ne? Aber so haben wir auch schon viele Stammgäste auch vom Dorf her. Ne? Und da gibt es immer schon kein eigenes Problem. Ne?
In absehbarer Zeit wird das Gasthaus zum Grünen Kranz also nicht schließen müssen, wie ein Drittel der bayerischen Wirtshäuser in den letzten 7 Jahren. Und daran hat auch das Wirtshaussingen seinen Anteil, sagt der Wirt. Auch wenn die Sangesfreude erst im Aufwind ist.
Die Generation zuvor, da war immer schon am Sonntagabend, weil die alten Rentner da, die haben dann auch schon immer gesungen. Noch, ne? Aber das hat sich jetzt total verlagert. Die sind jetzt alle weggestorben. Die Jugend, die singt nicht mehr so.
Reinhold Meyer, der Chef des Ottenhofer Gesangsvereins, fühlt sich verantwortlich für sein Wirtshaus. Ohne die Mithilfe der Anwohner überlebe der Grüne Kranz eben nicht.
Darum haben wir es ja gemacht. Darum haben wir es immer nicht in den Saal gegangen, sondern wirklich ins Wirtshaus. Auch wenn es ein wenig eng wird, das war uns bewusst. Haben wir auch nicht größer eingeladen, weil wir gesagt haben, wir haben nicht mehr Platz. Aber die Atmosphäre kann man in einem Saal oder was nicht erzeugen, wie da in einem Wirtshaus, wo alle ein bisschen aufeinander sitzen. Ne? Das war mit Absicht, dass wir da nicht irgendwo eine größere Räumlichkeit nehmen. Ne?
Laut der aktuellen Studie vom Verband zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur, VEBWK, fehlt in jeder dritten bayerischen Gemeinde eine Kneipe. Tendenz steigend. In jeder 7. Kommune gibt es überhaupt kein Gasthaus mehr. Besonders bitter für die Bayern, die Wirtshausdichte ist in Baden-Württemberg und Hessen höher als im Freistaat. Dabei gehört das Stammtischgranteln zu Bayern wie die Zugspitze. An den Stammtischen scharfkopften und politisierten sie alle, vom Königstreuen bis zum versprengten Sozi, weiß Elmar Walter, Leiter der Abteilung Volksmusik des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Erst der Missbrauch der Volksmusik und Wirtshauskultur in der Nazizeit rückte die alten Traditionen in ein schlechtes Licht. Eine folgenschwere Entscheidung im Nachkriegsdeutschland bedeutete das gesellschaftliche Aus für die Volksliedtradition.
Man hat schon einen großen Fundus auch an Volksliedern gehabt und hat dann aber begonnen, diese Volkslieder sozusagen in Anführungszeichen wieder unter die Leute zu bringen. Aber nicht dadurch, dass man die Leute dazu angeleitet hätte, selber zu singen, sondern dadurch, dass man bestimmte Gruppen gebildet hat. Besondere Volksmusikgruppen, die dann dieses Liedgut besonders schön, besonders toll dargeboten haben. Also man ist hingekommen zu einer Darbietungsmusik.
Ob heute die wachsende Zahl an Fernsehgeräten auf dem Land schuld ist am Wirtshaussterben, daran scheiden sich die Geister. Schützen, Trachtler oder Fußballer treffen sich nicht mehr im Dorflokal, sondern in eigenen Vereinsgaststätten, meint der Verband zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur. Auch Hochzeiten oder die Kommunion würden vermehrt in Kirch- oder Gemeindeseelen gefeiert, so die Studie. Außerdem werde mit Hilfe von Schallplatten, CDs und Videos das eigene Singen eher verdrängt, so Volkskundler Elmar Walter.
Wir als Landesverein für Heimatpflege, wir verstehen Volksmusik mehr als Aufführungspraxis. Uns geht es darum, die Leute zum Selbertun zu animieren, nicht zum Zuhören. Ich kenne ganz wenige Leute, die daheim vom Fernseher sitzen und selber mitsingen.
Im grünen Kranz am Fuß der fränkischen Schweiz erreicht der musische Abend langsam seinen Höhepunkt. Die Konzentration der Menschen sinkt. Zeit für das Geldkörbchen, eine kleine Spende für die bayerischen Heimatpfleger. Außerdem legt die junge Frau Notenblätter von allen Liedern des Abends aus zum Mitnehmen. Denn gesungen werden soll nicht nur im Wirtshaus, auch zu Hause oder im Auto. Wirklich gehen will an diesem Abend aber keiner. Nach dem offiziellen Ende sitzen sie noch lange in der Wirtsstube, lachen, reden. Irgendwann holt jemand sein Akkordeon, stimmt noch ein Lied an. Mit dessen Melodie auf den Lippen finden die Letzten gegen Mitternacht den Weg nach Hause.
Deutschlandradio Kultur.
Pflegeeltern. Ein Feature von Wiebke Stark. 2009 unternahmen Jugendämter in Deutschland rund 33.000 Inobhutnahmen. Das heißt, 33.000 Mal musste einem Kind oder Jugendlichen geholfen werden, weil die Eltern es nicht genügend unterstützt haben. Ein Besuch im Jugendamt.
Ja, wie sagte das meine Kollegin so schön? Als erstes guckt man, wenn ich Kind wäre, würde ich mich hier wohlfühlen? Es geht darum, was ist denn hier für ein Klima? So, was ist denn hier für eine Atmosphäre? Freuen die sich auch am Leben? Können die dem Kind Lebensfreude vermitteln oder erhalten? Viele Pflegebewerber haben große Sehnsucht nach einem Kind, aber wenig Vorstellung tatsächlich, was es heißt, ein Kind einer fremden Familie aufzunehmen. Und da muss man gucken, kriegen diese großen Wünsche, ne, kriegen die so einen realistischen Boden? Oder sind da so Erwartungen an ein Kind gekoppelt, die ein Kind niemals erfüllen kann?
In Deutschland gibt es fast 750 Jugendämter, mindestens eines pro Landkreis oder kreisfreier Stadt. Größere Ämter verfügen über spezialisierte Abteilungen. Der Allgemeine Soziale Dienst beispielsweise, kurz ASD, unterstützt Familien in Problemsituationen.
Pflegeeltern müssen sich sehr öffnen, sie werden zur öffentlichen Familie, sie müssen mir sehr intime Dinge offenbaren, ich gehe sehr in die Einzelheiten, auch zur eigenen Entwicklung, wie sie selber aufgewachsen sind, was für einen Erziehungsstil ihre Eltern hatten, welchen Erziehungsstil sie bei ihren Kindern haben, wobei diese Informationen ausschließlich bei mir bleiben. Ich führe Einzelgespräche mit der Pflegemutter, mit dem Pflegevater. Wenn Kinder da sind, spreche ich oder spiele ich mit den Kindern, je nach Alter der Kinder, um auch zu sehen, ob auch die Kinder eine solche Entscheidung mittragen. Das ist ganz wesentlich.
Normalerweise ist es so, dass man, wenn man ein Pflegeverhältnis eingehen möchte, ein Seminar besucht, wo auch das Jugendamt alle rechtlichen und gefühlstechnischen Sachen, die eben so um dieses Thema rum sind.
Die Pflegemutter von Lore konnte keine eigenen Kinder bekommen und hat mit ihrem Mann vor 12 Jahren ihr erstes Pflegekind aufgenommen. Der Pflegevater von Kai und dessen Frau hatten bereits 2 leibliche Kinder, als sie sich nach kurzem Zögern für ein Pflegekind entschieden.
Wir hatten also lediglich vorab mal ein Gespräch, wo wir gesagt hatten, wir würden gerne ein Kind adoptieren. Dann ging es darum, dass sie gesagt haben, ja, Adoptionsfälle gibt es ganz, ganz wenige. Aber wir haben also mit Sicherheit sichere Pflegefälle, wo feststeht, dass die also auch nie mehr wieder zurückgehen. Das wäre dann ähnlich. Und da haben wir gesagt, ja, okay, wenn das also so ist, dass wir die Aussicht haben, dass das ein Dauerpflegeverhältnis wäre, dann würden wir auch auf ein Dauerpflegeverhältnis umsteigen.
Wir haben heute angerufen und zwei Tage später haben wir das Kind dann geholt. Also das.
Wir hatten einen sogenannten Besichtigungstermin. Wichtig war es für die Mutter, dass die uns mal selber kennenlernte. Das war für sie ganz wichtig. Also das Kind sollte nicht an irgendeine wildfremde Familie gegangen werden, sondern sie wollte die vorher doch schon mal gesehen und noch mal ein bisschen gesprochen haben. Termin war 16 Uhr vereinbart. Um 17 Uhr rief dann das Heim an. Ja, die Mutter ist wieder abgehauen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kann ich da mit der Mutter gar nicht kommen. Da haben wir dann gesagt, ja, wir wollen ja eigentlich das Kind haben, nicht die Mutter. Dann kommen Sie doch mit dem Kind. Das Kind soll sich doch an uns gewöhnen und nicht die Mutter. Naja, daraufhin ist dann die Erzieherin mit dem Kind zu uns nach Hause gekommen. Und dann sagte die irgendwie, wissen Sie was? Wollen Sie den nicht direkt hier behalten? Ja, ich sag, wie? Ja, die Mutter ist ja eh nicht da und jetzt ist er ja schon mal hier. Ja, ich sag, wir haben aber gar nichts. Wir haben kein Bett. Wir hatten zwar ein Kinderbett auf dem Speicher, wir haben keine Kleidung. Ja, das ist alles gar kein Problem. Dann fahr ich schnell nochmal ins Heim, pack die Sachen, die wir haben, ein und dann bringe ich ihnen die vorbei. Und zack, waren wir innerhalb von einer Stunde neue Eltern.
Ich wollte den Kindern ein Zuhause geben.
Als ihre 2 eigenen Kinder noch klein sind, kommt durch familiäre Umstände zunächst der 3-jährige Neffe mit ins Haus. Ein Familienpflegeverhältnis. Fortan ist Gerlinde beim Amt als Pflegemama bekannt. Wo eins geht, gehen vielleicht noch mehr.
So dass Jugendamt mich oft angesprochen hatte. 2-mal musste ich es dann absagen, aber das Kind kam dann trotzdem zu uns auf Umwegen. Also das war schon schicksalshaft, ne? Also irgendwie wollte der Kleine damals wirklich zu uns.
Ihr Mann zieht mit. Beim 5. Kind runzelt er kurz die Stirn.
Da sagt er, muss das sein. Ja. Aber wie Christoph ihn dann, wie wir ihn besucht haben, er war beim Riedschneiden und Christoph schrie dann von ganz weit weg schon, Papa, Papa, Papa. Weil sein leiblicher Vater eben auch Bagger und Trecker gefahren hat. Da war das Eis gebrochen und wir haben, also dann bei den Nächsten sagte er nur, das musst du selber wissen.
Sie hat es geschafft, 6 Pflegekinder neben 3 eigenen und diversen Tageskindern großzuziehen. Andere sind mit einem bereits überfordert. Familien, aus denen Kinder herausgenommen werden müssen, sind überdurchschnittlich häufig arme Familien. Im Gegensatz zu Adoptivkindern sollen Pflegekinder in der Regel nur vorübergehend in der neuen Familie bleiben, bis sich die Situation in der eigenen verbessert hat. Das Sorgerecht bleibt bei den Herkunftseltern oder bei einem Vormund. Adoptivkinder leben bei einer anderen Familie, weil deren Herkunftseltern es so entschieden haben. Bei Pflegekindern gehen die leiblichen Eltern diesen Weg selten aus freien Stücken. Sie sehen nur schwerlich ein, dass ihre Kinder es anderswo besser haben sollen. Geschickte Überzeugungsarbeit von Sozialarbeitern musste dem vorausgehen. Oder gar ein gerichtlich erwirkter Sorgerechtsentzug. Traumatisierung selten ausgeschlossen. Adoptiveltern kommen selbst für den Unterhalt des Kindes auf. Pflegeeltern erhalten ein Pflegegeld und eine Aufwandsentschädigung von der Behörde. Familien, die Kinder aufnehmen wollen, stammen eher selten aus ärmeren Verhältnissen, obwohl milieunahe Familien von Amts wegen gern gesehen sind. Manche Pflegeelternbewerber wollen etwas Gutes tun. Manchmal ist es ungewollte Kinderlosigkeit. Manchmal soll ein Pflegekind ein Geschwisterkind ersetzen. Manchmal sucht eine aus dem Beruf ausgeschiedene Mutter eine neue Aufgabe,
die sich mit der Betreuung der eigenen Kinder vereinbaren lässt. Manchmal sind die eigenen Kinder erwachsen und es ist Platz. Hausbesuche vom Jugendamt.
Ja, das war sehr schwierig. Also mit 24 Jahren dann, ich sag mal, da Leuten gegenüberzustehen, die 40, Mitte 40 sind, 2, 3, 4, 5 Kinder haben. Und dann da aufzutauchen und zu sagen, hallo, bei euch läuft aber was falsch. Da habe ich mir schon viele saftige Bemerkungen damals abgeholt.
Der Weg in den allgemeinen sozialen Dienst oder den Pflegekinderdienst im Jugendamt führt in der Regel über ein Studium der Sozialpädagogik.
Und dann musste man da einen Hausbesuch machen. Da ist mal rausgefahren, da hat geklingelt. So. Ja, und dann steht dann unter Umständen da ein merkwürdiger, interessanter Mensch vor einem, wo man aber nicht so genau weiß, wie man den jetzt einschätzen soll. Und es ist auch, glaube ich, dann sinnvoller, vielleicht nicht direkt in die Wohnung zu gehen. Angefangen, dass dann eventuell, wenn sie klingeln, 5 Hunde hinter der Tür kläffen und ihnen dann ein nur unzulänglich bekleideter Mensch die Türe öffnet, der auch nicht mehr ganz nüchtern ist.
Sozialpädagogen wollen mit Menschen arbeiten.
Du kommst in eine Küche rein, da wachst du am Fußboden, du machst den Kühlschrank aus, da ist nichts drin. Es ist so, dass sich Mülltüten stapeln.
Ihre Motivation ist, anderen zu helfen.
Da habe ich mir schon viele saftige Bemerkungen damals abgeholt. Angefangen von, was willst du überhaupt hier? Du hast wahrscheinlich noch nicht mal eigene Kinder, ne? Bist auch der lebe jung und also das war schon schwierig.
Also in dem Wohngebiet, wo ich da eingesetzt war, war viel Armut, viel Arbeitslosigkeit, viele junge Frauen mit kleinen Kindern, wechselnden Partnerschaften, die mit Sicherheit sich bemüht haben, das so gut wie sie konnten zu regeln.
Also ich denke, die Pflegeeltern sind grundsätzlich Feinde der Ursprungsfamilie, weil man gesehen wird als diejenigen, die das Kind weggenommen haben. Es ist in erster Linie natürlich die Behörde, aber diese Menschen arbeiten mit der Behörde zusammen, also gehört man mit in diesen Topf rein für die Ursprungsfamilie. Weil dort, wo die Kinder rausgenommen werden, die sehen natürlich nicht das Problem, weshalb die Kinder überhaupt da raus sollen, weil für die ist das Leben, was die führen, ein normales Leben und für die ist überhaupt nicht verständlich, dass andere das nicht so sehen und auch nicht begreifen, warum die Kinder das da nicht gut haben.
Die Pflegemutter von Lore muss alle 4 Wochen mit den Herkunftsfamilien ihrer Pflegekinder Besuchskontakte organisieren. Spielzeug, Fläschchen, Windeln und Wechselklamotten packen, mit Kind und Kegel aufbrechen, zu Menschen, die man eigentlich gar nicht besuchen möchte. Laut Gesetz haben Eltern und Kinder das Recht, sich zu sehen. Für den Fall, dass Kinder in die Herkunftsfamilie zurückkehren sollen, ist die Kontaktpflege wichtig. Besuchskontakte sollen den Kindern aber auch den Verlust der eigenen Eltern und eventueller Geschwisterkinder erleichtern. Der Pflegevater von Kai und dessen Frau geben es irgendwann auf, weil die Mutter oft nicht erscheint.
Wir lehnen also weitere Besuchskontakte ab. Wir haben gesagt, wir wollen das auch nicht, dass das Kind jetzt weiterhin durch solche Situationen aus dem jetzigen Alltag rausgerissen wird. Und das war, wenn wir das im Nachhinein betrachten, war das fürs Kind also sehr förderlich.
Gegen das Vorgehen der Behörden kämpfen in den letzten Jahren immer mehr Pflegeelternvereine. Ihrer Meinung nach würde das Kindeswohl zu wenig Berücksichtigung finden. Jugendamtsmitarbeiter kennen beide Seiten. Herkunftseltern wie Pflegeeltern. Und sie stehen dazwischen.
Die Pflegeelternvereine haben ja schon auch eine bestimmte Vorstellung, wie mit den Eltern gearbeitet werden soll. Also ich meine jetzt so in der Richtung von den Besuchskontakten oder aber in welche Verhältnisse Pflegekinder zurückgeführt werden. Also sie sagen dann tatsächlich so, das sind unzumutbare Verhältnisse, aber ein Gericht entscheidet, nein, die Verhältnisse, wie die Eltern sie jetzt hergestellt haben, sind auch wieder geeignet, um ein Kind zu erziehen. Und da kommt es manchmal dazu, weil die Pflegeeltern sich auch natürlich eine emotionale Bindung zu diesem Pflegekind aufgebaut haben, für die natürlich was viel Besseres und anderes vorstellen, was sie ihnen vielleicht bieten können aus ihrer Sicht, so dass dem nicht entspricht, was die eigentlichen Eltern ihnen in Perspektive bieten können. Und das macht es für manche auch ja, schwierig. Musik diese Kinder haben natürlich eine unheimliche Sehnsucht, egal welche Verhältnisse, nach ihren Eltern. Und es gibt oft nach den Besuchskontakten schon auch Auseinandersetzungen mit dem Pflegekind, weil sie diese Situation immer wieder neu verarbeiten müssen. Und man erwartet von den Pflegeeltern, dass es einen gewissen Austausch mit den Eltern auch gibt. Und da diese Eltern nicht immer einfach sind, ist es auch für Pflegeeltern schon schwierig zu gucken, so wo ist auch mein berechtigter privater Raum, auf den haben sie ja auch ein Anrecht, aber wo muss ich auch mit diesen Eltern zusammenarbeiten, damit dieses Pflegekind gut bei mir leben kann und gut auch noch seinen Kontakt zu den Eltern weiterhin hat. Denn die Eltern gibt es ja noch weiterhin, sie sind ja noch weiterhin da.
Andererseits ist natürlich der Auftrag ein Stück konträr. Sie sollen Bindung anbieten, aber sich nicht binden und das geht nicht. Es ist so, dass sie wirklich sich natürlich an das Kind binden und das Kind sich an die Pflegeeltern. Das lässt sich nicht vermeiden und das wäre auch zum Schaden des Kindes.
Ich habe alles mitgemacht, was das Jugendamt von mir gefordert hatte. Ich habe Therapien mitgemacht und hier und da und jenes, also alles gemacht, was sie wollten. Früher tat sie mir natürlich sehr weh, weil sie mich immer mit Vornamen genannt hatte. Sie hat die Mama zu mir gesagt, also die Mama war die Pflegemutter und ich war nur die Mama, also die Mama mit Namen, ne? Das kam erst später, also jetzt so in den letzten 2 Jahren, glaube ich, da fing sie erst damit an, dass sie dann auch mal Mama sagte und dass sie dann auch ganz stolz war, 2 Mütter zu haben und aber es tat mir natürlich immer sehr weh, aber ich habe gedacht, das ist halt nun mal so, sie lebt nicht bei mir und die Mutter ist ja jetzt einfach für sie die Pflegemutter und ich habe das dann alles irgendwie versucht locker zu sehen. Ne?
Sie hatte kein einfaches Elternhaus. Die Mutter war Alkoholikerin, der Vater selten zu Hause. Ihr Geld verdient sie mit Haare schneiden.
Als das Urteil damals gefallen war, es hieß ja auch nicht, dass sie für immer da sein sollte. Es hieß ja, dass man gucken kann, ob sie irgendwann zurück kann. Nur ich habe nach 3 Jahren losgelassen.
Sie hatte inzwischen ein weiteres Kind, war bald wieder schwanger.
Ich wusste, sie hat es in dieser Familie gut und daher konnte ich auch loslassen.
Es sprachen Katharina Zapatka, Stefan Plepp und Eva Meckbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Kultur 2010.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 401. Das Parlament des Deutschen Reichs war der Reichstag. Das Gebäude, in dem der Bundestag, das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, zu seinen Sitzungen zusammenkommt, bezeichnet man auch heute noch als Reichstagsgebäude, weil es in den Jahren von 1884 bis 1894 für den Reichstag gebaut worden ist. Während Bismarck Reichskanzler war, hat der Reichstag 1883 das Krankenversicherungsgesetz, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 1889 das Rentenversicherungsgesetz beschlossen. Aber für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung gab es im Reichstag keine Mehrheit. Die meisten waren damals für Liberalismus in der Wirtschaft und lehnten jeden Eingriff des Staats in die Arbeitsmarktverhältnisse ab. Aber nach dem Ersten Weltkrieg waren viele Millionen arbeitslos und die Gewerkschaften verlangten auch die Einführung einer staatlichen Arbeitsvermittlung, die sich sowohl den Gewerkschaften gegenüber als auch gegenüber den Arbeitgebern neutral verhält. Die Mitte-Rechts-Regierungskoalition beschloss gemeinsam mit den Sozialdemokraten ein Gesetz für Arbeitslosigkeitsversicherung und Arbeitsvermittlung. Das galt ab 1. Oktober 1927. Wegen der Wirtschaftskrise stieg die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen in Deutschland auf über 6 Millionen. Nachdem Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war, fingen die Nationalsozialisten mit Kriegsvorbereitungen an. In die Wirtschaft wurde viel Geld investiert, um fast alles selber produzieren zu können, was man brauchte, um einen Krieg zu führen. Dadurch bekamen viele Arbeitslose wieder Arbeit und bei der Arbeitsmarktpolitik ging es bald nicht mehr um die Verwaltung von Massenarbeitslosigkeit, sondern darum, den Arbeitskräftemangel zu verwalten. Außerdem hatte die Weimarer Republik nur 100.000 Soldaten haben dürfen, aber ab 1935 mussten wieder alle Soldat werden. Und 1936 wurde die Wehrpflicht auf 2 Jahre verlängert. Wer Soldat werden musste, fehlte nun in der Wirtschaft als Arbeitskraft. Die Behörde, die für die Arbeitslosen zuständig ist, hieß bis 31. Dezember 2003 Arbeitsamt. Sie wurde zum 1. Januar 2004 in Agentur für Arbeit umbenannt. Da bekommen Arbeitslose nicht nur Geld, sondern auch Hilfe bei der Stellungssuche. Zu Beginn der 60er Jahre war die Arbeitslosigkeit so weit zurückgegangen, dass man in der Bundesrepublik von Vollbeschäftigung sprach. 1975 waren aber wieder mehr als 1 Million arbeitslos und jetzt sind es 2 Millionen. Eine von ihnen ist zu ihrem Berater gekommen, weil sie denkt, wegen ihrer Erfahrung mit ihren beiden eigenen Kindern könnte sie als staatlich anerkannte Erzieherin Geld verdienen, denn Erzieher werden dringend benötigt. Ihr Sohn ist 2012 nach den Sommerferien in die Schule gekommen. Bis August war er in einer Kindertagesstätte und ihre Tochter ist immer noch in der Kindertagesstätte. Da hat sie als Mutter den Personalmangel selber erlebt. Sie hat oft ausgeholfen und ist auf Ausflüge mit den Kindern mitgegangen. Das hat sie natürlich ehrenamtlich gemacht, aber dass sie da öfter mal eingesprungen ist, würde man ihr gerne bestätigen. Solche Bescheinigungen braucht man beim Arbeitsamt, damit klar ist, ob es sinnvoll ist, viel Geld für so eine Weiterbildung auszugeben. Als sie wieder zu ihrem Berater kommt, muss der ihr sagen, dass ihr das Arbeitsamt diese Weiterbildung nicht bezahlen kann. Das fällt ihm schwer. Er muss versuchen, das Gespräch so zu gestalten, dass es nicht zum Streit kommt. Er bestätigt ihr, dass man mehr Erzieher braucht, der Bedarf also da ist, gibt ihr aber zu bedenken, dass es gar nicht einfach ist, so eine Stellung zu bekommen. Zum Erzieher wird man normalerweise 2 Jahre lang an einer Fachschule ausgebildet und macht dann da die Prüfung. Sie hat aber schon eine Berufsausbildung abgeschlossen und müsste sich in einem Jahr in einem vom Arbeitsamt bezahlten Vorbereitungskurs auf die Prüfung vorbereiten, also nicht als Schülerin einer Fachschule für Erzieher, sondern außerhalb. Und da hat man festgestellt, dass bis zu 90% der Kursteilnehmer bei der Prüfung durchfallen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 401. Danke.